Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Die Nächste Bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Etwa 5-15% der Österreicherinnen und Österreicher leiden mindestens einmal in ihrem Leben an einer Angststörung. Diese geht über das normale Angstempfinden hinaus und äußert sich in quälenden, unkontrollierbaren Sorgen sowie körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Atemnot, Schweißausbrüche, Schmerzen oder Zittern. Der Alltag der Betroffenen wird dadurch erheblich eingeschränkt. Doch Angststörungen sind behandelbar und je besser wir sie verstehen, desto besser können wir ihnen begegnen. In dieser Podcast-Episode werfen wir einen Blick auf die Ursachen, Symptome und mögliche Wege aus der Angst. Ich freue mich, dass ich dieses Thema mit Dr. Kerstin Kirschbaumsteiner besprechen kann. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und betreibt eine Wahlarztordination in Linz. Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Jetzt gibt's noch unsere kurze Uffizi-Werbeunterbrechung. Wir freuen uns nämlich, dass Dr. Kerstin Kirschbaumsteiner schon seit Jahren auf uns als verlässliche Partnerinnen in Sachen Auftritt und Software zählt. Gefällt dir auch ihr Auftritt? Dann melde dich gern bei uns. Wir helfen auch dir, deine Praxis perfekt in Szene zu setzen. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
Liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich heute da sein darf bei dir.
Ja, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Kerstin, die erste Frage ist ja immer, was ist denn das Schönste an deinem Beruf?
Die Menschen, die Arbeit mit den Menschen, die spannenden, interessanten Geschichten, Biografien und ja, das ist eigentlich das Schönste. Ja.
Wann war denn bei dir der Zeitpunkt, als du gesagt hast, ich möchte Medizin machen? Hast du es schon immer gewusst? Bist du familiär irgendwie so vorgeprägt gewesen?
Familiär gar nicht. Mhm. Interessiert hat es mich immer schon. Das wird mir auch erzählt von meiner Familie, dass ich das eigentlich schon sehr lang wollte. Und dann im Gymnasium war irgendwann einmal so die Frage, was jeder werden mag, was einen interessiert. Und ja, ich finde, der Mensch an sich, also Biologie, da hat mich immer schon der Mensch eigentlich am meisten interessiert.
Mhm. Okay, dann bist du zum Studieren nach Wien, glaube ich, gegangen. Nein, wo warst du?
Nach Innsbruck.
Nach Innsbruck. Mhm. Und hast dort ein Medizinstudium angefangen. Und wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, ich weiß, wie alt du bist. Das heißt, du hast nicht nach dem neuen Studienplan studiert und hast noch ganz klassisch den Turnus gemacht, ja. Wo hast du den dann gemacht und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du möchtest die Ausbildung machen zur Psychiaterin?
Ich habe in Turnus in Scherding gemacht. Mhm. Das war total nett, ein kleines Landkrankenhaus. Und ich habe meine Dissertation auf der Neurologie geschrieben.
Okay.
Eigentlich war so mein Plan, Neurologie zu machen. Und dann war ich im Turnus im Wagner-Jaurek und dort bin ich auf die Psychiatrie gekommen oder eigentlich damals auf die Gerontopsychiatrie. Und das hat mir total gut gefallen. Mhm. Also der Umgang mit den Patienten, die Wertschätzung, die Zeit vor allem auch, die man hat. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist das noch viel besser. Mhm. Mache ich Psychiatrie spannend. Habe ich es eh immer schon gefunden. Mhm. Und ja, so war das dann.
Kannst du dich dann noch so an deine ersten Fälle erinnern oder?
Dann in der Ausbildung?
Ja. Oder ist dir irgendwas in ganz arg in Erinnerung geblieben?
Eine von meinen ersten Patientinnen, das war eine anhaltende Trauerstörung. Mhm. War sehr, sehr emotional. Mhm. Ja, das hat mich auch sehr, sehr betroffen gemacht. Und dann so die klassischen psychiatrischen Fälle, ja, mal so eine klassische Psychose. Das ist schon sehr eindrücklich, wenn man es die ersten Male sieht.
Wie war denn das, wie du damals gestartet hast? Grundsätzlich, die psychiatrischen Patienten sind ja nach wie vor ein bisschen mit Vorurteilen behaftet. Ich habe das Gefühl, dass sie aber trotzdem schon ein bisschen was getan hat, aber wie du vor circa 10 Jahren und ein paar zerquetschte mit deiner Ausbildung angefangen hast, Wie war denn das? Also auch wie du zu deiner Familie oder zu deinem Umfeld gesagt hast, du möchtest diese Ausbildung machen. Also da hat es ja oft geheißen, gehst du zum Vogeldoktor oder ich weiß nicht, du weißt das vielleicht eher ein bisschen besser, mit was man da für seine Patienten auch oft zum Kämpfen hat.
Im Krankenhaus war das überhaupt kein Thema. Mhm. So gegenüber meiner Familie, ich glaube, ich komme zwar aus einem sehr kleinen Ort und da hat es ja sehr eindrückliche psychiatrische Fälle gegeben. Mhm. Vielleicht war das auch mitunter ein Grund, dass ich das sehr spannend gefunden habe.
Kennt man leicht dann aus den Medien oder?
Da sieht man dann so die, doch, dass die Genetik eine gewisse Rolle spielt in der Psychiatrie, nicht nur. manchmal so unter den Menschen, die mich kennt, haben weniger, eher so neue Bekanntschaften, wo man dann gemerkt hat, man macht nicht ein klassisches Fach wie Unfallchirurgie oder interne.
Ich spritze kein Blut.
Mhm. Genau, was macht die da? Analysiert mit die jetzt gleich? Sind Psychiater oder Psychiaterinnen so wie ihre Patienten, wie man sich so vorstellt? Mhm. Das war eher so ein bisschen eher unter neuen Bekanntschaften dann das Thema.
Ja. Mhm. Du hast dann die Ausbildung in Schärding abgeschlossen zur Fachärztin? Ich war jetzt schon wieder eins weiter. Also du hast den Turnus grundsätzlich in Schärding abgeschlossen und dann die Ausbildung, wo hast du die dann gestartet?
Im Wagner-Jauregg habe ich es gemacht. Genau, damals war es noch das Wagner-Jauregg.
Jetzt Neuromed-Campus. Genau. Und dann warst du die Fachärztin für Psychiatrie. Vielleicht auch noch für die Hörerinnen und Hörer. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Psychologen und einem Psychiater?
Wir Psychiaterinnen studieren Medizin und Psychologinnen studieren Psychologie.
Genau.
Und dann gibt's nur die Psychotherapieausbildung. Mhm. Das ist ja oft so die Frage. Das ist wirklich eine eigene Ausbildung, ein eigenes Studium mittlerweile. Wir dürfen alles, wir Psychiaterinnen. Mhm. Wir dürfen Medikamente verordnen und verschreiben. Mhm. Wir machen auch viele, dadurch, dass wir psychotherapeutische Ausbildung haben, auch Psychotherapien. Mhm. Genau, also wir decken die ganze Bandbreite ab.
Genau. Als ich mir das Interview mit dir heute vorbereitet habe, habe ich ein bisschen recherchiert und geschaut, was so deine Themen sind. Und ein Thema ist Angst. Menschen haben grundsätzlich Angst. Ich auch, vor allem wenn ich in der Nacht alleine in die Backgarage gehe, dann merke ich, wie sie in meinem Körper alles zusammenzieht. Ich gehe eine Spur schneller. Und schau, dass ich ganz schnell wieder rauskomme. Meistens habe ich das Handy in der Hand und da so, als ob ich telefonieren würde und jemand auf mich wartet. Und das ist ja grundsätzlich natürlich und du hast vorher gesagt, nur Angsthasen überleben. Ja, also vielleicht deshalb, ja. Aber es gibt eben Angst, die nicht mehr normal ist. Und über diese Angststörungen sprechen wir heute. Denn in Österreich sind um die 16% von einer Angststörung sogar betroffen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dir. Vielleicht mal gleich zu Beginn, was ist jetzt ganz grundsätzlich eine Angststörung und wie unterscheidet man eine Angststörung von einer normalen Angst?
Ja, wie du schon gesagt hast, also die Angst ist ja eine wichtige Emotion und die Angst schützt uns ja vor gefährlichen Situationen, also wenn wir es realistisch einschätzen können. Ja, wie ich begib mich nicht in gefährliche Situationen. Ich habe mitunter Angst vor bestimmten Tieren, die gefährlich werden könnten und potenziell tödlich sind. Und die Angst hindert mich daran, mich in solche Situationen zu begeben, beziehungsweise vorsichtig zu sein. Ja, oder wenn du zum Beispiel mit dem Radl irgendwo hinfährst, ja, dass du halt nicht mitten auf der Straße fährst, wo die Autos fahren. Ja.
Oder ein LKW überhole. Ja.
Genau. Ja. Und wann wird die Angst zur Erkrankung? Dann, wenn die Angst mein Leben bestimmt. Mhm. Wenn nimmer ich über die Angst bestimme oder die Angst regulieren kann, sondern die Angst das übernimmt und wenn sie mein Leben beeinträchtigt, ja, wenn ich einen Leidensdruck habe, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich alles wirklich nur mehr auf die Angst abstimme.
Mhm. Welche Formen gibt's denn da jetzt? Also wenn wir da jetzt von Angst sprechen, ist es da jetzt die klassische Angst vor Spinnen? Mhm. Gibt's Menschen, die dann einfach das Haus nicht mehr verlassen können, weil sie Angst haben, dass eine Spinne über den Weg kommt? Oder sind's vielleicht Menschen, die Angst haben, rauszugehen, weil sie Angst haben, Corona zu bekommen?
Mhm. Genau, also es gibt diese spezifischen Phobien, die ja wirklich so auf bestimmte Tiere oder Situationen beschränkt sind, zum Beispiel enge Räume. Ja, mhm. Es gibt Menschen, die fahren mit keinem Fahrstuhl eben.
Aber würde das dann mein Leben bestimmen, weil wenn ich sage, okay, ich habe Angst im Fahrstuhl und ich gehe dann einfach immer zu Fuß?
Nein, die spezifischen Phobien. Die kann man gut behandeln, mhm. Ja, mhm. wenn's jetzt notwendig ist.
Wenn ich im 15. Stock meinen Job habe, dann würde ich wahrscheinlich mir das behandeln lassen müssen.
Genau. Mhm. Gerade wenn du vielleicht gerade irgendwie eine Verletzung hast am mhm. Bein und die 15 Stockwerke nicht gehen kannst.
Aber jetzt einmal wirklich in diesem konkreten Fall, wie geht man da vor? Also kann man das dann wirklich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt einen Monat Zeit, dann fängt der Job an im 15. Stock?
Genau.
Ja. Da macht man Training, ein Coaching und...
Ich würde schon eine Psychotherapie vorschlagen.
Ja,
ja genau. Mhm. Also gerade bei den spezifischen Phobien ist die Psychotherapie das Mittel der Wahl. Mhm. Ja. Wenn's notwendig ist. Mhm. Ja. Wenn du jetzt Flugangst hast oder Angst im Flugzeug, mhm. ja, da kommt ja oft die Absturzangst dazu mhm. und aber sagst, ich muss eh nicht wegfliegen, ich mag eigentlich das mhm. Fliegen generell nicht, ja, mhm. dann ist es ja egal.
Ja.
Ja. Mhm. Es gibt aber natürlich viele andere, die das Leben wesentlich mehr beeinträchtigen. Mhm. Da gehört dazu die Panikstörung, die mhm. ja sehr häufig ist. Mhm. Ja, und wie der Name schon sagt, so panikartig mhm. auftritt.
Die klassischen Panikattacken.
Ja, genau, mhm. genau. Die ja nur verbunden sind mit erhöhtem Herzschlag, Hitze. Mhm. Man muss vielleicht ganz akut auf die Toilette gehen. Man hat einen Schweißausbruch, man fängt zu zittern an.
So, und diese Menschen, die jetzt so eine Angststörung oder Panikstörung haben, die haben das tagtäglich. Das heißt, die haben das nicht so, wie ich vielleicht einmal in 10 Jahren, weil ich glaube, es ist ein Einbrecher im Haus. Die haben das tagtäglich.
Na, das Gemeine an der Panikstörung ist ja, du weißt es nicht, wann sie kommt. Ja, die trifft ja die Menschen die ersten Male sehr unvorbereitet. Das kann sein, wie du sagst, ja, einmal in 3 Monaten. Es kann aber dann sein, nachdem es immer mehr Situationen auch betrifft, ja, man vermeidet dann eh schon, ja, weil wenn du das jetzt an der Kasse im Supermarkt gehabt hast, so eine Panikattacke, dann gehst vielleicht nicht mehr einkaufen.
Ich habe das letztens ganz interessant gefunden, eine sehr gute Freundin von mir, die hat mir eben erzählt, dass sie ins Krankenhaus gekommen ist, weil sie glaubt hat, sie hat einen Herzinfarkt. Mhm. Aber im Endeffekt im Krankenhaus ist rausgekommen, sie hat keinen Herzinfarkt gehabt, sondern einfach eine Panikattacke.
Ja.
Und also wie geht das dann weiter eigentlich?
Die ersten Male ja, kann man es eben nicht unterscheiden, weil man es nicht kennt. Mhm. Und so führt immer der erste Weg in die Akutambulanz zur Abklärung, eben was ist das jetzt? Mhm. Und wenn dann nichts gefunden wird, ist schon die Vermutung, dass das jetzt eine Panikattacke war.
Okay.
Wenn das jetzt vereinzelt auftritt, ja, einmal in 5 Monaten oder wie du sagst, einmal im Jahr in einer mhm. bestimmten Situation, ja, wo man natürlich auch vielleicht sehr erregt ist mhm. und dann steigert man sich mhm. natürlich auch noch einmal in diese Situation mhm. hinein, dann ist ja das sehr selten, mhm. ja. Die Menschen sind meistens ja auch, die haben nicht so einen hohen Leidensdruck.
Mhm. Mhm.
Aber wenn das natürlich jetzt irgendwann einmal kommt oder häufiger kommt oder dann, wie du sagst, ja schon jeden Tag
mhm.
oder vielleicht auch mehrmals am Tag auftritt, ja, wo der Leidensdruck ja schon massiv mhm. ist und das Leben beeinträchtigt, dann braucht es wirklich eine Therapie, ja.
Wenn man jetzt grundsätzlich eine Panikattacke hat, dann ist es ja meistens doch auch gekoppelt mit einer Belastungsstörung. Da kommen ja, oder sehe ich das falsch, dass da mehrere Sachen dann zusammenkommen?
Nicht zwingend. Nicht zwingend. Also die kann einfach unvorhergesehen auch in einer guten Lebensphase auftreten.
Wirklich, das habe ich auch
nicht gewusst. Und also man muss nicht zwingend vorher belastet sein. Das kann ja zum Beispiel
Ich habe mir oft gedacht, das hängt mit einem Burnout zusammen oder eben, dass man nicht mehr in die Arbeit möchte oder dass mit der Familie alles zu viel ist oder so.
Nicht zwingend. Ich habe Patientinnen, die schildern das, wir waren nicht bei der Familienfeier Und es hat eigentlich, es war alles super und schön und plötzlich ist eine Panikattacke aufgetreten. Also die ersten Male sind meistens so wirklich aus dem Nichts heraus. Mhm. Unvorbereitet und drum dann auch immer so, oh mein Gott, jetzt muss ich irgendwas Somatisches, irgendwas Körperliches haben, weil warum kommt das plötzlich? Mhm. Ist dann schon halt manchmal, wenn man dann weiter hineingeht und wir graben ja auch dann öfters, oder graben ist vielleicht Wir fragen ja sehr viel auch rundherum. Also wir geben uns gerade bei der Anamnese ja nicht jetzt mit diesem Hauptsymptom zufrieden. Ich habe jetzt Panikattacken, sondern wir fragen ja sehr viel detailliert nach.
Bei der netten Familienfeier vielleicht der Konflikt mit einem Familienmitglied, den man wieder mal durchgedrückt hat. Und
möglicherweise, genau. Oder einfach die Situation, die schon auch anstrengend ist, oder weil ich vorher ganz viel vorbereitet habe, weil ich mir immer sehr viel antue, weil ich ja perfektionistisch bin und immer alles nur über die Maßen gut machen will. Genau. Und da schaut man natürlich auch, welche Muster stecken vielleicht dahinter.
Was würdest du behaupten, jetzt so aus deinen letzten Jahren, Was ist der häufigste Grund oder der durchschnittlichste Grund für eine Panikattacke und wie kann man sie vielleicht sogar vorbeugen?
Es sind meistens Situationen, die man zu viel werden, ja, die vielleicht aber nicht vorher schon artikulieren kann, dass ich das nicht schaffe oder dass man das emotional vor allem zu viel wird. Und dann eskaliert halt die Situation und die eskaliert halt manchmal auch psychovegetativ. Also dass man der Körper hilft, diese Emotion auch zu artikulieren. Und da ist gerade so die Verbindung zwischen Psyche und Körper ja sehr eng. Also das ist ja immer wieder, dass sie so Emotionen, psychische Ausnahmesituationen sehr auf körperlicher Ebene äußern. Und dann reagieren die meisten Menschen, weil wenn ich mal so ein bisschen traurig bin oder nicht schlafen kann oder mich überlastet fühle, weil dann heißt es ja, überlastet ist heutzutage ja eh jeder, dann ist das zu wenig. Also ich brauche was heftiger sich äußert. Und das ist halt dann oft die Panikstörung oder die Panikattacke. Und so in der Behandlung fast schon von der Panikstörung, es hängt eben davon ab, wie oft ist es, wie sehr schränkt es mein Leben ein, wie fange ich dann an, Sachen zu vermeiden. Ja, manche gehen ja dann nicht mehr einkaufen, manche treffen dann auch keine Freunde
jetzt
mehr.
Habe ich noch kurz eine Zwischenfrage. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass eigentlich eine Panikattacke, dass dem eigentlich meistens eine Angststörung auch irgendwie vorausgeht, dass man dann einfach, wenn man Angst vor etwas hat, dann mit Panik reagiert? Oder?
Die Panikstörung gehört ja zu den Angsterkrankungen, Und es ist mir halt oft nicht bewusst, Was ist da eigentlich dahinter? Oder Menschen, die vielleicht auch noch nicht so achtsam sind mit sie, nehmen sie es vielleicht gar nicht wahr, dass das eine Situation ist, die mir
Angst macht,
die mir emotional sehr mitnimmt. Oder es kommt bei der Supermarktkasse einfach auch nur so die Umstände dazu. Es ist vielleicht
eng,
laut.
Das klingt wie wieder ein Kaugummi.
Genau, bin gestresst. Ich muss eigentlich schon wieder weiter. Und dann dauert es vielleicht auch noch länger. Und dann kommt es. Ja, dann ist es einfach so die Reaktion drauf auf die Situation.
Spannend. Also das heißt, der Körper reagiert grundsätzlich meistens und zusammenhängend körperlich und mit psychischen Symptomen.
Ich sage oft zu meinen Patienten, der Körper hilft der Psyche, das besser zu artikulieren, zu äußern, weil die Menschen auch eher achtsamer sind, wenn der Körper reagiert, und dann halt heftig.
Und grundsätzlich, Wie kann ich selbst an mir erkennen, ob ich eine Panikattacke habe? Ist es überhaupt möglich, dass man es selbst erkennt oder braucht es da immer einen Arzt dazu oder Ärztin?
Wenn du dann die Situation im Nachhinein, wenn es schon abgeklungen ist, nachreflektierst und überlegst, wie war das jetzt eigentlich? War das jetzt eine Situation, wo diese körperliche Reaktion adäquat war? Oder war das schon eher überschießend? Und wie oft kommt das vor? Wie oft geht's mir eigentlich so? Und welche Situationen sind das auch, wo das auftritt?
Das heißt, da würde man wahrscheinlich so in einem ersten Schritt da helfen, dass man sich selbst mitdokumentiert?
Ja, einfach ein bisschen nachreflektiert, ja.
Wie soll ich das Umfeld umgehen, wenn ich einen Partner oder Partnerin habe, der, wo man sich denkt, okay, puh, stimmt da vielleicht irgendwas nicht? Wie kann man seinen Partner oder Partnerin eben leicht zu dem Thema hinführen? Wo werden da die erste Anlaufstelle, wenn man die Vermutung hat? Ist es dann immer gleich bei dir oder sollte man im ersten Schritt einmal zum Hausarzt gehen?
Prinzipiell genau. Den Hausarzt aufsuchen, beziehungsweise auch, wenn du das bei deinem Partner beobachtest, ja, einmal mit ihm besprechen, wie ist der da gegangen? Mhm. Du warst dann plötzlich so kurzatmig, viele haben dann auch so eine Enge auf der Brust oder sie müssen raus aus der Situation. Mhm. Ist es jetzt, es findet eben, wie gesagt, vorher immer eine somatische Abklärung statt, weil ich muss einfach was Organisches ausschließen. Mhm. Und wann das dann aber abgeklärt ist und wenn es das du beobachtest und dein Mann zum Beispiel das noch sich schwerer tut,
Also mein Mann hat nichts, also mal gleich vorweg, bitte, ja.
Und ja, da tun sich oft die Kollegen aus der Somatik schwerer. Ja.
Bei den Männern?
Beide, glaube ich.
Ja.
Also ich erlebe es ja so, dass auch die Kollegen aus der Somatik mittlerweile viel reflektierter sind und achtsamer mit sich sind. Ja. Und auch die Beobachtungen besprechen in Ruhe, nicht in der Situation selber, weil die muss zuerst abkühlen und abklingen und aber dann im Nachhinein einmal sagen, du, wie geht's dir damit, gerade wenn der vielleicht da auffällt, er bleibt einmal Familienfeiern fern oder er mag dann nicht zu irgendeiner Veranstaltung mitkommen, weil es sind so viel Leute, es ist so eng, es ist so heiß.
Du sprichst jetzt auch Sachen an, also beobachtest du da irgendwie so einen Zusammenhang, dass man sagen kann, vor Corona war das Thema vielleicht gar nicht so da. Ich meine, wir haben jetzt die letzten Jahre sehr viel erlebt. Es gibt in Europa wieder Krieg. Wir haben Corona gehabt. Es ist der dritte Weltkrieg, wird besprochen. Weitere Hiobsbotschaften mit Pandemien, Erkrankungen. Ist es mehr worden von deinem Gefühl her?
Ja, danke, dass du das ansprichst. Ja, das war ein großes Thema, dass die Angststörungen auch gefühlt mehr werden. Mhm. Ja, das beobachtet man vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen.
Okay, Kinder und Jugendliche sind sogar auch schon betroffen.
Ja, genau. Also zumindest in Deutschland gibt es da wesentliche Zunahme und ich nehme an, das wird in Österreich nicht anders sein. Gerade so die Themen, ja. Mhm. Corona, Gewalt, die Kriege, auch wenn es mich nicht jetzt direkt unmittelbar betrifft, aber es ist auch die Gewalt überall. Und
ich habe gestern auch gemerkt,
Krieg sein, ja.
Naja, und die Bilder, die einem eingeblendet werden, ich habe gestern Zeit im Bild geschaut und wenn du dann plötzlich wieder Kriegsaufnahmen siehst, also mir jetzt gestern zum Beispiel auch mal wieder richtig mitgenommen, wenn man dann ein kleines Kind sieht, das da im Bild herumläuft, man denkt da plötzlich ganz anders nach, glaube ich, auch durch diesen Ukraine-Krieg. Also ich beobachte da bei mir zumindest einen Zusammenhang, dass mir das viel mehr mitnimmt als früher.
Ja. Und vorübergehend war es ja, wenn wir die Angsterkrankungen generell nehmen, am Anfang der Corona-Zeit leichter für manche. Mhm. Ja, gerade so mit dem, ich muss plötzlich nicht so viel sozial aktiv sein oder mit den Veranstaltungen, wenn ich das nicht so gern mag, so viele Menschen, enge Räume. Mhm. Aber im Endeffekt haben sie zugenommen, weil ja genau diese Mechanismen wie Vermeidung dann viel mehr zum Tragen kommen sind. Ich meide diese Situationen, die mir unangenehm sind, komme aber immer mehr ins Vermeiden rein.
Mhm. Das heißt, also diesen, dass man sich vielleicht bewusst seinen Ängsten stellt, wie zum Beispiel auf eine Veranstaltung zu gehen, wo ich vielleicht niemanden kenne, dass das ja einen Menschen eigentlich gar nicht so schlecht darat, um eben diese Angstzustand dauerhaft zu verhindern.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Der Angst kann man nicht davonlaufen. Mhm. Ja, die Angst gehört ja zu mir.
Mhm.
Das ist ein Teil von mir.
Mhm.
Und ich muss der Angst ins Gesicht schauen, mhm. ja, und muss ihr Kontra geben mhm. und muss natürlich genau so, wie es auch gemacht in der Therapie, dass man diese Situationen nicht mehr vermeidet, sondern langsam wird man darauf vorbereitet, dass man sich diesen Situationen auch stellt.
Mhm. Ich meine, grundsätzlich, wir haben jetzt eh schon sehr viel gesprochen, aber was sind die häufigsten Ursachen für Angsterkrankungen? Also wahrscheinlich irgendwo die Medien? Das Umfeld?
Wie in der Psychiatrie, bei den meisten Erkrankungen ist es multifaktoriell.
Okay.
Also es gibt eine genetische Veranlagung, mhm, also gerade so die Vererbbarkeit ist bei den Angsterkrankungen sehr hoch und da haben wir ja jetzt, es gibt ja auch noch die generalisierte Angststörung, es gibt die sozialen Phobien, also die gehören ja da auch noch in die große.
Ich habe gemerkt, es gibt, glaube ich, zehn unterschiedliche Angstarten, ja.
Ja, ja, und die gehören da alle in diese mhm. große Familie hinein.
Mhm.
Und bei allen hat man eben beobachtet, dass die Vererbung schon eine große mhm. Rolle spielt, mhm. aber natürlich auch die Familie, wie bin ich aufgewachsen, mhm. wie ängstlich war vielleicht auch schon die Mama, mhm. die sich immer Sorgen gemacht mhm. hat, gerade so beim Spielen vielleicht, mhm. ja, dass man sich ja nicht wehtut mhm. oder beim Fortgehen, dass da nichts passiert. Das ist natürlich auch was man mitkriegt.
Mhm.
Viele, ja, die Umwelteinflüsse, wie du schon gesagt hast, die so rundherum sind, wie Corona,
mhm.
Der Krieg.
Mhm.
Generell die wirtschaftliche Situation, die ja auch Angst macht. Ja, mhm. kann ich mir das dann nur leisten? Mhm. Kann ich mir mein Leben nur leisten? Mhm. Und das spielt natürlich alles zusammen.
Mhm.
Ja, also eines alleine führt noch nicht dazu, sondern es ist so die immer wieder was mhm. dazu kommt.
Mhm. Mhm. Okay, das heißt, also grundsätzlich die Angstkrankheit, die kannst du dann in deiner Ordination diagnostizieren.
Ja.
Welche Schritte sind dabei entscheidend und was hat das im Durchschnitt? Ich weiß schon, man kann es nie auf einen einzelnen Patienten runterbrechen, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt eine Belastungsstörung habe, und da gibt es ja wahrscheinlich auch wieder unterschiedliche Ausprägungen, aber wenn ich eine habe, die noch nicht zu weit fortgeschritten ist.
Du meinst ja? die Angst.
Genau, also die Angststörung, genau. Mhm. Bin ich da arbeitsfähig oder wie ist es, wenn man im Anfangsstadium zu dir kommt, wie schnell ist das in den Griff zu kriegen?
Das hängt davon ab. Also Angststörungen oder Patienten mit Angststörungen kommen ja oft sehr spät. Das ist schon in der Gesellschaft ein Thema. Angst wird ja immer den Frauen zugeschrieben, Männer. Dürfen Männer überhaupt ängstlich sein oder mhm. müssen die immer stark sein? Ich habe aber Gott sei Dank deswegen, weil auch die Männer dann so reflektiert sind und sagen, ich habe eine Angsterkrankung, das muss ich jetzt behandeln lassen.
Gibt es da eigentlich so in deiner Ordination, wenn es auf deine Ordination runterbricht, was jetzt vielleicht nicht signifikant ist, aber gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich eher bei den Männern als wie bei den Frauen und umgekehrt? Haben Männer eher wirtschaftliche Ängste?
Nein, nicht nur. Also die Männer jetzt so unter meinen Patienten, die machen sich auch über alles mögliche Gedanken,
ja.
über die Familie, dass der Familie gut geht. So dieses Rollenbild, mhm. Das zu erfüllen. Natürlich auch über Arbeitssituation. Mhm. Ich glaube, das unterscheidet sie rein von dem, was sie die Frauen Gedanken machen, gar nicht so.
Mhm.
Ich glaube, es ist oft anders, wie sie es angehen.
Mhm.
Ja, also so, jetzt bin ich da und jetzt gehe ich es gleich mhm. an und jetzt tue ich alles dafür. Mhm. Und aber ansonsten
okay.
finde ich, ist es jetzt, würde ich mal grob sagen, relativ ausgeglichen.
Okay.
Ich glaube zwar, dass noch immer so, auch bei mir in der Ordination, die Frauen ein bisschen mehr sind,
mhm.
also dominieren. Aber ich habe auch viele Männer.
Mhm.
Ja,
mhm.
Und also für beide finde ich super, mhm. dass sie es angehen,
mhm.
ja, weil gerade wenn es mein Leben so beeinträchtigt.
Also grundsätzlich, wenn man jetzt dann eben die Diagnose hat, dass man eine Angsterkrankung hat, wie geht's dann mit der Behandlung weiter?
Manche Patienten Patienten und Patientinnen von mir, die kommen ja schon über Therapeuten, Therapeutinnen. Mhm. Das heißt, wir schauen, ist eine Medikation notwendig? Mhm. Ja. Und dann besprechen wir das. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mhm. ja. Im Antidepressiva, mhm. ja, die auch bei Angsterkrankungen sehr wirksam mhm. sind und sehr gut verträglich mhm. sind. Es gibt dann gerade unter Patientinnen mit Angsterkrankung so die Befürchtung, oh mein Gott, jetzt brauche ich ein Medikament, mhm. was bewirkt das bei mhm. mir, was macht das, werde ich da abhängig mhm. davon? Es braucht halt viel Aufklärung über mhm. das Medikament, das machen wir. Die Antidepressiva machen alle nicht abhängig. Es mhm. gibt keine Persönlichkeitsveränderungen. Wie gesagt, es sind für die meisten sehr gut verträglich mhm. und vor allem, es gibt ja verschiedene Substanzen, mhm. die man anwenden mhm. kann. Und das braucht es halt manchmal auch bei der Angsterkrankung, wenn wir es jetzt so mal pauschal hernehmen, die Angsterkrankung als Familie. Das zusätzlich oder auch der umgekehrte Weg, zuerst die Medikation und dann die Psychotherapie, also gerade in der Kombination,
macht
ist es sehr wirksam, ja.
Was können Menschen grundsätzlich für sich tun, damit sie vielleicht nicht an einer Angsterkrankung erleiden?
Wenn ich merke, dass ich generell ein ängstlicherer Mensch bin, mhm. ja, das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der hineinspielt, ja, dass ich mir, wenn ich mir eher mal über alles Sorgen mache und geht's den Kindern gut und so in der Welt, dass ich mich selber immer wieder mal, dass ich die Realität hinterfrage, mhm. dass ich schaue, wie ist das jetzt wirklich, mhm. Dass ich nicht so in diese Angstspirale mhm. hineinkomme.
Mhm. Dass man einfach so ein bisschen Grundvertrauen wieder hat, dass ja. alles gut ist, ja.
Ja, genau. Mhm. Und wenn es so in meiner kleinen heilen Welt ist, mhm. Bei der Panikstörung hat sich auch bewährt, Sport zu machen, mhm. ja, gerade so um an diese Zustände gewöhnt zu sein, wenn jetzt einmal mein Herz ein bisschen mehr mhm. schlägt oder mir heiß wird oder ich zum Schwitzen mhm. anfange. Das ist dann auch, selbst wenn ich eine entwickle, sehr gut, mhm. ja. Und Sport ist generell bei psychischen Erkrankungen, also ist generell für Menschen gut, aber auch vor allem bei psychischen Erkrankungen, ja. Mhm. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in einer Anspannungssituation, ja, oder wenn du so viel Angst hast, versuchst, dich zu entspannen und in Ruhe zu begeben, wird das nicht gelingen, mhm. sondern da hilft, ich gehe jetzt raus, ich bewege mich jetzt, mhm.
Du hast
ich bin
für
an der frischen
mich.
Luft und kann auch so diese Anspannung mhm. ausleiten, mhm. ja. Mhm. Ich tue was. Mhm.
Mhm. Wir kommen jetzt schon relativ wieder zum Schluss. Also das ist ja natürlich sehr, sehr spannend und ich könnte wie mit allen Gästen endlos weiter reden. Für mich stellt sich aber jetzt nur eine Frage und da würde mich einfach auch deine Einschätzung interessieren, wie das die nächsten Jahre weitergehen wird. Warum es einfach in unserer Gesellschaft nur immer so stigmatisiert ist und was wir als Gesellschaft tun können, um da einfach ein bisschen mehr Akzeptanz Menschen gegenüberzubringen, die an einer Angststörung leiden.
Ich denke aus dem heraus, dass die Angststörung jeden treffen kann. Mhm. Ja, also es ist niemand davor gefeit. Mhm.
Es gibt keine Impfung dagegen.
Na, und es gibt jetzt auch nicht dieses eine, ja, auch wenn ich ein sehr mutiger, optimistischer Mensch bin, mhm. kann es so weit kommen, mhm. dass ich eine Angsterkrankung mhm. kriege. Also ich glaube, das ist ganz wichtig zu erkennen. Es gibt Faktoren oder ich kann viel dafür mhm. tun, weil man vorher, das wollte ich noch sagen, schlafen ist auch ganz, ganz mhm. wichtig. Zu schauen, dass ich regelmäßig Schlaf bekomme, mhm. dass ich ausreichend schlafe, mhm. weil nicht zu schlafen kann wieder die Angst fördern oder anfachen. Ja.
Okay. Einfach ein gesunder Lebensstil.
Genau, genau.
Ja, liebe Kerstin, und jetzt kommt tatsächlich die allerletzte Frage für heute. Und zwar, was tust denn du selbst für dich, damit du nicht deine eigene Patientin wirst? Da lachen immer alle.
Ja,
Ausreichend schlafen, ausreichend Sport, ja.
Ja, das ausreichend, das ist immer relativ. Oder ich wüsste es zwar besser, aber oft gelingt es halt nicht, dass ich ausreichend schlafe oder mich ausreichend bewege, obwohl ich weiß, dass das ganz wichtig ist. Dass ich jetzt zwei oder dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen sollte oder regelmäßig walken gehen, was mir auch total taugt, versuche ich natürlich schon, da auf einen ausgewogenen Lebensstil zu achten. Mhm. Aber auch wir Psychiaterinnen sind nicht davor gefeit. Und ich glaube, da ist es auch oft sehr, sehr gut, wenn man von Freundinnen, Kolleginnen angesprochen wird und auch die das vielleicht reflektieren, wenn man selber so mittendrin steckt. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich, ja, Ernährung zu schauen.
Mhm. Ja, super. Liebe Kerstin, herzlichen Dank und es schreit auf jeden Fall noch einer Fortsetzung.
Vielen Dank, Steffi.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.